Deutschlandfunk Kultur heute.
Kaum etwas scheint so wenig, so schlecht aufgearbeitet wie das Verhältnis zwischen Ost- und westdeutscher Kunst. Auf beiden Seiten der Mauer ein Neuanfang, im Westen ein radikaler Neustart mit der Abstraktion und der Suche nach Anschluss an die internationale Avantgarde. Im Osten die Hinwendung zum gegenständlichen Realismus, den man im Westen als kitschige Kunst im Dienste staatlicher Propaganda deutete. Der Osten wiederum beschimpfte die Westkunst als inhaltslosen Formalismus. Zwei Etiketten für zwei Schubladen, in denen beide Kunstrichtungen ihren Platz fanden. Vor einem Jahr verhärteten sich die Fronten dann, als der Dresdner Kunsthistoriker Paul Kaiser kritisierte, dass in den Ausstellungshäusern des Ostens ein westdeutsch dominierter Kunstbetrieb eingezogen sei und Ostkunst im Depot verschwinde. Die Kritik zielte auf das Dresdner Albertinum, das bis dato nur einen geringen Teil seiner vorhandenen DDR-Kunst der Öffentlichkeit gezeigt hatte. Daraufhin kam eine heftige Debatte über das künstlerische Erbe in Ostdeutschland in Gang. Innerhalb unserer Sommerreihe Wendepunkte habe ich mich mit der Kunsthistorikerin Hilke Wagner über Ost- und westdeutsche Kunst unterhalten. Die gebürtige Kasslerin leitet seit 2014 das Dresdner Albertinum und ich habe sie gefragt, ist das Interesse an der jeweiligen anderen deutschen Nachkriegskunst 30 Jahre nach dem Mauerfall denn nun Geschichte?
Nein, ich habe das Gefühl tatsächlich, dass das Interesse an ostdeutscher Kunst jetzt gerade mal beginnt. Und zwar aktuell in diesem Jahr, dass es auch vermehrt Ausstellungen gibt zum Thema. Natürlich gab es beispielsweise eine ganz wichtige Ausstellung Deutschlandbilder, Bilder aus einem geteilten Land von 1997. Eckhard Gillen hatte die ja kuratiert im Gropiusbau. Das war ein wichtiger Meilenstein. Und dann 2003 in der Berliner Nationalgalerie die große Retrospektive. Aber insgesamt muss man sagen, versteht der Westen noch viel zu wenig von der Kunst Ostdeutschlands und hat nach wie vor auch die Klischees im Kopf.
Die Ausstellungen, die Sie genannt haben, das waren ja durchaus Auslöser für Grabenkämpfe, die da zutage traten. Zum Beispiel als der damalige Direktor der Nationalgalerie in Berlin, Dieter Honisch, vorgeschlagen hat, die ständige Präsentation neu zu hängen. Ostdeutsche Kunst neben Westdeutsche, da war die Empörung groß. Und dann kam es nicht dazu, dass Baselitz neben Heisig an der Wand hing. Wieso funktionierte das damals nicht? So lange ist das ja noch gar nicht her.
Naja, weil natürlich die Vorstellung von der unfreien Kunstproduktion im Osten der von einer freien Kunstproduktion im Westen gegenübergestellt wurde. Und ich glaube, dass erst in letzter Zeit tatsächlich diese Feststellung relativiert wird, dass es eben neben der offiziellen Staatskunst so viel anderes gab, dass es natürlich dissidentische Kunst auf der anderen Seite gab, aber die meisten Positionen sich ja tatsächlich in der Mitte dazwischen bewegten und die sich ja keinesfalls über einen Staat, sondern über Inhalte definiert haben. Gleichzeitig, und ich glaube, da findet jetzt gerade ein Umdenken statt, fordern auch die ostdeutschen Künstler oder Künstler, Künstlerinnen, die in der DDR tätig waren, dass man auch den Begriff der Freiheit für die Westkunst nochmal hinterfragt. Und sie sagen, es stimmt, wir hatten hier mit der Staatsdoktrin zu kämpfen. Auf der anderen Seite war es im Westen eben der Markt, der alles bestimmte und der eben auch unfrei machte.
Das heißt Scheuklappen auf beiden Seiten.
Absolut.
Wir müssen noch kurz Ihr Haus nennen. Die Presse sprach von einem regelrechten zweiten Bildersturm, als Bilder von DDR-Künstlern aus der ständigen Präsentation ins Depot verschwanden. Da war bei Kritikern von einer westdeutschen Kunstblockade die Rede, von einem lobbyistischen Kunstbetrieb, Sie haben den gerade angesprochen, an dem die ostdeutsche Kunst nicht teilnehme. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass die Bilder eingemottet worden sind?
Tatsache ist, dass wir zum Zeitpunkt der Debatte oder als sie ausbrach, wesentlich mehr ostdeutsche Kunst gezeigt haben als westdeutsche Kunst. Das Problem, und das habe ich erst viel später verstanden, war natürlich, dass es um die Dauerausstellung gab. Gleichzeitig haben wir zu diesem Zeitpunkt eben alternative Kunstszenen gezeigt. Und da zeigt sich eigentlich, dass es grundsätzlich eben auch hier um Kunstbegriffe ging. Und das hat später auch eine Besucherbefragung ergeben, als wir wirklich die Menschen, unsere Besucher, gefragt haben, was möchten sie denn langfristig in der Dauerausstellung präsentiert sehen? Dass es tatsächlich noch die alten sozialistisch-realistischen Bilder waren, die man aus den Kunstausstellungen der DDR zum Beispiel in den 60er Jahren kannte. Absoluter Favorit war Walter Womakers Paar am Strand. Eine Arbeit, die auf, ich glaube, 62 auf der Kunstausstellung der DDR zu sehen war. Und die auch angekauft werden sollte auf Wunsch der SED vom Museum, sich damals aber Kuratoren und Direktoren dagegen wehrten, weil sie sagten, das sei einfach keine gute Kunst. Und diese Arbeit Brautpaar am Strand wurde dann Walter Ulbricht zum 70. Geburtstag geschenkt und landete so nach der Wende wieder bei uns in der Sammlung. Aber genau dieses Werk, was eben identitätsstiftend war, das wirklich auf Briefmarken zu sehen war, in Schulbüchern, das die Menschen als Reproduktionen eben auch zu Hause hatten, war den Menschen so besonders wichtig. Also von daher war das für mich eine Diskussion natürlich um die Dauerausstellung ganz offensichtlich. Und es ging darum, dass bestehender Kanon tatsächlich bestätigt wird.
Immerhin ist es ja jetzt so, dass einige Museen, das Barberini in Potsdam oder auch Museen in Chemnitz und Leipzig, ostdeutsche Kunst zeigen, auch von bislang unbekannteren Künstlern. Und im September eröffnet jetzt in Düsseldorf eine Ausstellung zum Thema Utopie und Untergang Kunst in der DDR. Kann man diese Düsseldorfer Ausstellung so sehen, dass eine Debatte, der sich bisher fast nur die Museen in Ostdeutschland so richtig gestellt haben, jetzt auch erst jetzt, kann man sagen, in Westdeutschland so richtig angekommen ist?
Ja, absolut. Davon bin ich überzeugt. Wir sind da auch Hauptleihgeber. Ich habe mich ja nur gegen eins gewehrt, nämlich DDR-Ausstellungsräume in der Dauerausstellung einzurichten. Also ich wollte nicht, dass ein Staatslabel Künstler zusammenfasst, verschubladet, die an sich formal auch inhaltlich zum Teil überhaupt nichts miteinander zu tun hat und die wirklich auch auf Augenhöhe mit anderen Positionen global stellen. Das war mir immer wichtig.
Da also wird da noch keine, viel miteinander vermischt, ne? Ja, Staatskunst versus
absolut
freiere Kunst.
Und wie gesagt, die meisten Künstler befanden sich ja gar nicht an diesen beiden extremen Polen, sondern mittendrin und haben sich eben über Inhalte definiert. Und das fand ich wichtig. Und das gelingt, glaube ich, Düsseldorf gut, weil ich war da auch ein bisschen sorgenvoll. Diese Überblicksausstellung Kunst aus der DDR finde ich ehrlich gesagt nicht mehr zeitgemäß. Aber dort geht man in die Tiefe und man hat einige wenige Positionen stellvertretend ausgewählt, die man dafür aber wirklich in einem ganzen Raum betrachten kann und den Künstlern näher kommen kann und sie eben nicht nur als Teil einer ostdeutschen Kunstszene sieht.
Aber es ist interessant, man widmet sich jetzt ausschließlich der DDR-Kunst, während man vor einigen Jahren eine Gesamtschau auf ost- und westdeutsche Kunst gewagt hat und das hat nicht immer funktioniert. Vielleicht war es einfach noch zu früh.
Ich glaube, es war noch zu früh und ich denke, es muss auch noch viel nachgeholt werden. Von daher auch die Ausstellung im Barberini in Potsdam war ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Auch wenn ich nach wie vor denke, dass es, wie gesagt, nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Aber offenbar ist es nötig, diese Schritte noch zu gehen, bis wir einen ganz normalen, unverkrampften Umgang miteinander finden.
Unsere Reihe heißt Wendepunkte. Wo sehen Sie den nächsten? Befindet sich die ost- und westdeutsche Kunst an einem Wendepunkt? Heisig, Tübke, Neo Rauch, die kennt man jetzt auch im Westen. Aber was ist zum Beispiel mit den anderen so semi-bekannten DDR-Künstlern? Die kennt man ja eigentlich gar nicht.
Ja, und das, denke ich, ist die Hauptaufgabe wirklich von den Museen, hier eben auch nochmal Kanon zu revidieren, dass man Kanon als etwas Subjektives und Temporäres versteht und eben nicht als etwas für die Ewigkeit Gültiges. Und das muss eben auch im Bereich der Kunst aus der DDR möglich sein. Und mir war es damals, als wir die Bestandspräsentation ostdeutscher Malerei und Skulptur bei uns gezeigt haben, also unsere Sammlung, gleichzeitig in einem weiteren Ausstellungsgebäude, dem Lipsiusbau, eben die Gegenseite zu zeigen, nämlich Künstlerinnen. Das waren Positionen, die tatsächlich vor 89 marginalisiert wurden, aber eben nach der Wende gleichermaßen. Und auch da muss man sagen, dass viele Positionen, die sich jenseits der Staatsdoktrin bewegt haben, künstlerisch, natürlich nach der Wende große Hoffnung hatten, dass man auf ihre Art der Kunst gewartet hätte und dass sie nun endlich reüssieren würden. Das ist natürlich nicht passiert. Und die westdeutschen Künstler haben da keineswegs auf eine weitere Konkurrenz aus dem Osten gewartet, ne? Also es blieb für die Künstler und gerade für die Künstlerin sehr schwierig. Und das finde ich für mich eine besondere Aufgabe, eben auch in der Museumsarbeit tatsächlich durch Ankäufe hier nochmal nachzuwirken und wirklich auch vermehrt Künstlerinnen anzukaufen, auch den Bereich Performance, Installation, auch das deutlich nochmal im Bestand zu spiegeln.
Eigentlich könnte man doch meinen, ist die Kulturarbeit im Osten im Moment viel spannender als im Westen, kann man das so sagen?
Ja.
Man hat da heftige Debatten, man setzt sich mit der Bevölkerung, mit der Basis sozusagen auseinander, während man hier vielleicht eher ein gesättigtes Publikum hat, das gar nicht offen ist für solche Debatten. Oder ist das jetzt wieder sehr schwarz-weiß ideologisch gedacht?
Nee, also absolut so sehe ich das, dass tatsächlich hier zumindest das Albertinum ganz klar eben kein Mausoleum ist, sondern wirklich ein Ort der Auseinandersetzung, des Dialogs. Das, muss ich sagen, flasht mich schon und ist wirklich ganz besonders hier. Also dieses große, große Interesse nach wie vor an der Kunst und dass diese Debatten wirklich überhaupt möglich sind. Es ist ein sehr spannender Moment und für mich natürlich auch so, dass ich mich mittlerweile als Botschafterin eben auch des Ostens verstehe, nach den fast 5 Jahren, die ich jetzt hier bin und nach dem, was ich hier auch natürlich gelernt habe.
Ist da auch so eine Art Wendepunkt zu beobachten, dass demnächst vielleicht Richtungswechsel aus dem Osten stattfinden und nicht aus dem Westen?
Ja, also ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Also ich glaube, wir in Sachsen sind natürlich momentan auch wirklich führend in den Debatten, die wir, glaube ich, führen, öffentlich miteinander führen und die wirklich auch konstruktiv miteinander verlaufen. Also da bin ich schon hoffnungsfroh. Auf der anderen Seite ist es natürlich, das ganze Thema ist extrem komplex und ich bin von daher eben auch manchmal erschrocken, wie sehr diese Themen eben instrumentalisiert werden von bestimmten politischen Parteien, die ja tatsächlich, ich habe mir zum Beispiel gerade das Kommunalwahlprogramm der AfD angeschaut, die ganz explizit Bezug nehmen auf die Aufgaben von Kunst und Kultur, auch ganz explizit sagen, welche Institutionen sie geschlossen haben möchten, welche gefördert werden sollen, was sie von der Kunst erwarten, wie sie zum Thema Kunst aus der DDR stehen. Und ich denke, da müssen wir alle sehr, sehr aufpassen.
Sagt die Direktorin des Albertinums in Dresden, Hilke Wagner, in unseren Wendepunkten. Morgen berichten wir übrigens in Kultur heute über eine weitere große Ausstellung zur Kunst in Ostdeutschland, die gerade unter dem Titel Point of No Return in Leipzig zu sehen ist.